Also wenn ich von Querfurt nach Eisleben mal mit dem Auto unterwegs gewesen sein sollte, dann war das garantiert zusammen mit den Elsterglanz-Typen und da habe ich nicht auf Ortseingangsschilder geachtet.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Na, was geht?
Boah, viel zu viel gerade schon wieder. Entschuldigung, dass ich dich hab warten lassen.
Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich dich noch ein bisschen beobachte und auch warten lasse, aber ich habe mich dann doch reingeschaltet.
Oh, so bitter der Groll, den ich gerade in dir hervorgerufen habe.
Nein, das ist kein Groll, es ist Kontrollverlust. Das mag ja niemand gern.
Ach so.
Weißt du?
Kontrollverlust deswegen. Ist der Grund, warum wir Unpünktlichkeit nicht mögen?
Nee, ich bin kein Psychologe oder Soziologe, keine Ahnung, aber kann auch damit zu tun haben. Ja, klar, da hast du ja keinen Einfluss drauf und bist sozusagen ausgeliefert in deiner Warterei. Ne?
Entschuldigung, dass ich dich ausgeliefert habe, Mike. Kommt nicht wieder
vor. Um Gottes Willen, nein. Ich habe unwichtige Wikipedia-Artikel gelesen in der Zeit, alles gut. Hab schon wieder vergessen.
Das hätte ich auch gerne jetzt noch gemacht, weil ich bin leider zu wenig informiert in dieses Gespräch reingekommen. Ich habe auch trotzdem eine Person für heute vorbereitet.
Oh, sehr gut. Na, bin also, ich schon gespannt.
Also beziehungsweise ich habe eine Figur, aber ich muss es nochmal so ein bisschen querlesen, damit ich keinen Scheiß erzähle.
Na, alles klar. Also du bist offensichtlich wieder aus Hungaria zurückgekehrt, ja?
Ich habe Budapest überlebt. Ja.
Ich war mir nicht ganz sicher, weil du sagtest, wir machen den heute unser Gespräch an einem anderen Tag zu einer anderen Zeit als gewöhnlich. Deshalb war ich mir nicht ganz sicher, ob du noch in deinem Penthouse Airbnb bist oder aber das sieht mir schon sehr nach Halle Saale wieder aus. Also wir werden auch diesmal wieder die Sirene des Krankenwagens hören, die irgendein Assi bei dir vor der Haustür abholt. Keine
das
Ahnung.
Ist ein Moodboard, das drücke ich einmal während des Podcasts, um so einen Eindruck zu vermitteln, dass ich hier irgendwo noch im Leben stehe und nicht in so einem supersicheren Atombunker dem Untergang der Zivilisation harre.
Es gibt in den USA auch Leute, die ballern so einmal im Monat mit der Pistole in die Luft, um die Mietpreise niedrig zu halten im Viertel, ne?
Ja, ist auch eine Taktik. Also ich weiß nicht, was man in Halle noch machen soll, um das zu schaffen. Offensichtlich ist alles egal hier. Der Mietpreis steigt. Wobei es in Halle noch gut aussieht im bundesdeutschen Vergleich, das muss man echt sagen.
Okay, naja, das ist ja ist schon auch ganz schön bitter, ne? Diese ganze Diskussion, die es jetzt wieder gibt mit dem Wohnungsbau, mit dem sozialen Wohnungsbau, die 400.000 Wohnungen, die uns unser Bundeskanzler versprochen hat. Wo sind sie denn? Nimmt ja jetzt gerade wieder Fahrt auf, die Diskussion, ne? Das ist schon, ist schon interessant und keine Partei, Ausrufezeichen, kann da irgendwie was dran ändern. Also ich weiß nicht. Kann man das nicht machen, wie die Stadt Wien das zu ihren sozialdemokratischen Zeiten gemacht hat? Da gibt es heute noch genug, nicht ausreichend, aber mehr erschwinglichen sozialen Wohnraum als im andersdeutschsprachigen Raum. Ne? Nur weil da mal ein paar Leute ganz gut auf Zack waren und geplant haben.
Das ist eine sehr komplexe Frage. Also ich meine auch deswegen, weil Stadtplanung in Deutschland ja auch nicht so gut funktioniert. Also wie viele Bereiche da zusammenkommen und gut geplant sein müssen, dass das auch funktioniert. Ne? Stell dir mal vor, du baust das irgendwo hin und dann ist dieser Bezirk oder dieser Bereich von Anfang an einfach so räudig, dass da das Leben einfach unschön ist. Ne? So, und dass das dann einfach so ein Ghetto da entsteht. Zack, Ghetto. Das hilft ja auch nicht. Also es soll ja auch lebenswert und schön und angemessen sein, aber das widerstrebt ja dem kapitalistischen Ideal.
Ja gut, also stadtplanerisch war das dann nicht die Vision, sicherlich da irgendein Assi-Viertel hinzubauen. Nee, das ist schon klar, ja, aber in den schönen Lagen, ne, also also wenn ich dran denke, ne, meine Mutter, die wohnt ja, die ist ja bekennende Plattenbaubewohnerin, ne, und findet das auch wirklich gut und die Wunden.
Weil man da so nah an seinen Nachbarn ist, ne? Da hat man so dieses Gefühl auch zusammen.
Ja, ja, es ist kein Assi-Plattenbauviertel, ne? Da wohnen wirklich ja ihre Freundinnen und ein cooles, ja, wie soll man sagen, ist eine angenehme Wohngegend und ist ein Neubaublock direkt mit Blick in den Goethe-Park hinein, ne? Da würdest du heute wahrscheinlich ein Villenviertel planen oder so als Investor. Hat man damals in der DDR nicht gemacht. Insofern, ja, gibt's, weiß nicht, da fehlt so ein bisschen die Vision, ne? Und jetzt sind die Baulöwen dann eingeladen zum Wohnungsgipfel und lassen sich da mal berieseln, was sie sich vom Staat in den Arsch stecken lassen können, um damit sie denn bitte Wohnraum irgendwie bauen. Es ist schlimm.
Naja, also das hast du halt, wenn du wie in der DDR einfach durchziehen kannst und niemand dir irgendwas sagen kann, der ein Problem mit deiner Entscheidung hat, dann wären vielleicht auch ab und zu mal gute Entscheidungen getroffen.
Ja, natürlich. Das ist bei den ganzen vielen Schattenseiten, fällt da auch mal was Positives runter. Ne? Das war jetzt nicht so ein früher ist alles besser Rant, um Gottes Willen. Aber es war nicht alles schlecht.
Nein, es ist ja auch in Ordnung, wenn man auch mal die positiven Dinge da hervorhebt, ja. Und gerade wenn es um Subventionierung beispielsweise von Wohnraum, den Dingen, die irgendwie zum Alltag und zum Leben gehört haben, auch wenn die politischen Hintergrund hatten, ist natürlich das in der Ausführung für viele Menschen positiv gewesen. Mhm. Muss man jetzt ja nicht drüber reden, dass das mit Brot und Spiele zu tun hatte und die Leute halt einfach im besten Fall nicht so sehr drüber nachdenken sollten, dass es vielleicht doch nicht so gut geht.
Ja, natürlich gut, klar, aber das haben die Leute auch sehr, sehr schnell als gegeben hingenommen, ne, und haben das gar nicht so in ihre Lebensglückrechnung mit einbezogen, ne, dass es Pfund Butter sehr billig war, genauso wie der monatliche Mietpreis, hat ja auch seine absoluten Schattenseiten, ne, also dieses gerade, dass so wenig Privateigentum auf dem Immobilienmarkt in der DDR unterwegs war, das hat natürlich auch die Bausubstanz komplett verrotten lassen. Ne? Also wer noch so Leipzig in 90er Jahren vor Augen hat, wenn man an die Stadt denkt, also da gibt es ja heute noch einige Ecken in Leipzig, wo man so einen leichten Hauch der ausgehenden DDR-Zeit von der Bausubstanz her erahnen kann. Also das war schon gruselig. Ne? Also das war sicherlich auch nicht der Endpunkt der Betrachtung, die zum Erfolg geführt hätten. Ne? Also um Gottes Willen, das will ja keiner also sagen.
Ich kann mich da schlecht reinversetzen in das Gefühl, was man gehabt haben muss, damals in so einer Innenstadt zu leben. Bin ich ganz ehrlich. Ich meine, ich habe noch diese Momentaufnahmen aus meiner Erinnerung von Bitterfeld oder so. Aber ich glaube, Bitterfeld, weiß nicht, ob es da so genauso aussah wie in manchen Ecken in Halle oder in Leipzig. Ich kenne ja diese Aufnahmen. Also zumindest in der Innenstadt von Bitterfeld, ne, wie es um Bitterfeld drumherum aussah, das wissen wir ja alle irgendwie. Das sind ja die Horroraufnahmen schlechthin, die du aus der DDR bekommen hast. Also was war das denn für ein Lebensgefühl, zwischen Ruinen zu leben?
Ich weiß es nicht. Also aus dem Zweiten Weltkrieg kommt, war das sicherlich eher eine Verbesserung trotzdem spürbar. Ne? Also zumindest, wenn du jetzt in irgendwelchen, ich weiß jetzt nicht, wie schwer Bitterfeld von Bombardierung betroffen war, aber da war ja schon Industrie.
Ach so, nee. Das meinte ich jetzt unterwegs. Gar nicht. Ich meinte jetzt so der bauliche Zustand der Innenstädte Ende der 80er Jahre.
Ja, das meine ich ja, klar. Aber ich meine, wenn du jetzt in der zum Beispiel Dresdner Innenstadt gelebt hast, hat sich ja trotzdem, selbst wenn es scheiße aussah, zu den 60er Jahren hin verbessert, zu dem Endzustand 1945. Ne? Also das meine ich. Da hat man ja sicherlich trotzdem eine Verbesserung wahrgenommen.
Das Positive ist ja, wenn da Neubau ist, ist Neubau. Aber wenn du die Altbauten, die nicht renoviert wurden, hast, so wie in Halle, weil Halle ist ja nicht bombardiert worden, da hattest du ja diesen ganzen alten Innenstadtkern, der vor sich hin verrottet ist. Und es gibt, ihr müsst euch das mal auf YouTube anschauen, tatsächlich. Da gibt es Aufnahmen, Fahrtaufnahmen in Halle 1989. Du kannst es nicht vorstellen. Ich meine, das ist auch farblich natürlich sehr passend, weil braun, grau, irgendwie, es passt zu dieser Tristesse. Aber wenn du da alltäglich lebst, nimmst du das noch wahr, dass um dich herum alles so vor sich hin verfallen ist die letzten Jahrzehnte?
Nee, also ich kann mich als Kind dran erinnern, hier in Weimar, da ist ja auch wahnsinnig viel Gründerzeit, Substanz und Jugendstil, Willen und was weiß ich und so. Und das sah schon wirklich scheiße aus, ne? Also wenn ich da heute Fotos oder Fernseh- oder Filmaufnahmen sehe, das ist schon erschreckend. Aber ich habe mich als Kind nie gefühlt, als ob ich irgendwie, das hat so einen Charme, ich weiß nicht, das hast du das Gleiche wahrscheinlich, wenn du heute auf Kuba Urlaub machst oder so und da so durch Alt-Havanna läufst irgendwie, ne? Auch wenn das da eher so ein bisschen kolonial gehalten ist, aber so von der Bausubstanz her oder wie scheiße da manche Hinterhöfe aussehen oder so. Das habe ich irgendwie, also als Kind, ne, der da jetzt drin aufgewachsen ist oder auch in unserer Kleinstadt irgendwie, war ja auch genug Bausubstanz, die scheiße war, das hab ich nicht wahrgenommen als Niedergang oder als, man hat diese Kohlenhaufen gesehen, die da Leute in irgendein Kohlenloch geschaufelt haben und wirklich schlimmste Braunkohle, wo blanke Holzstücken mit drin waren, irgendwie, also wirklich, wie es aus der Erde kam, da einfach hingekippt, so ungefähr. Es war teilweise mehr Torf als Holzkohle. Kann ich mich noch dran erinnern, bei uns vor der Schule lagen immer so große Kohlenhaufen.
Meine Eltern hatten tatsächlich, also mein Vater hat in unser Wohnhaus tatsächlich noch einen Kohlekeller reingebaut. Das ist aber auch, wann war das fertig? Ich glaube, es war 1990 fertig. Es war quasi instant nicht mehr nötig.
Ja gut, kann man ja heute für Pellets nutzen oder irgendwie sowas, ne? Also, das geht ja schon. Wie sind wir jetzt eigentlich bei der Bausubstanz gelandet? Ach ja, wegen der...
Jetzt haben schon wieder alle abgeschaltet. Jetzt haben wieder alle abgeschalten, Mike. Das ist schon wieder passiert.
Ja, das klingt ja wie ein Tagesschau-Kommentar irgendwie, ne? Gerade. Ich finde auch immer lustig, diesen Begriff Mietpreisbremse oder irgendwie sowas, als ob man irgendwie aufhört, Miete zu zahlen oder Mietpreispause oder irgendwie sowas, was es da alles für Begriffe gibt, als ob man gar keine Miete mehr zahlen soll. Aber es ist wirklich zum Kotzen, gerade in den großen Städten. Also ich kenne da viele junge Familien, die wirklich verzweifelt irgendwie Wohnraum suchen und das sind jetzt echt keine Leute, die irgendwie am Hungertuch nagen, ne? Aber also die jetzt trotzdem nicht hier, was weiß ich, 2000 Euro kalt Miete zahlen wollen oder können.
Darf ich mal was ganz aber, Mieses fragen?
Ja.
Ich meine,
wenn's mies
nee,
ist,
doch,
nicht.
Doch, nee, doch, doch, doch. Also unorthodox. Mal die unorthodoxe Frage stellen, warum muss man denn immer in den Innenstädten leben? Also nicht in den Innenstädten, sondern in den Innenstädten. Kann man nicht einfach auch dahin ziehen, wo man sich's leisten kann und es nicht so schlimm ist?
Ich glaube, da hat Corona viel bewirkt, dass es schon nicht mehr so ist. Das entspannt die Situation. Sonst wäre es, glaube ich, noch viel, viel angespannter. Also auch durch die ganze Digitalisierung am Arbeitsplatz, die dadurch geboostet wurde, ne? Also da gibt es sicherlich viele Leute, die eher jetzt in Brandenburg an der Havel irgendwas suchen und dann einmal die Woche nach Berlin reinfahren oder irgendwie sowas, ne? Aber selbst da ist es ja ein Problem, ne? Weil du hast ja gerade das Problem, dass nicht in den Innenstädten, dass dann viele andere Städte, also gerade so Mittelzentren oder irgendwas, die sind ja dann für Wohnungsbauinvestoren auch nicht besonders interessant. Also, ne? Also dass da Wohnungsbau-Neuprojekte irgendwie sind, Neubauprojekte, ist ja da noch viel, viel seltener und das spannt den Wohnungsmarkt in Städten, die meinetwegen nur, was weiß ich, so zwischen 80 und 30.000, 20.000 Einwohner haben oder so auch extrem an. Ne?
Ich frage nur deswegen also, weil ich just über dieses Thema letztens auch was gemacht hatte, beziehungsweise so eines der Themen war, wo ich in meiner Analyse zur aktuellen Bundesregierungsarbeit drauf gekommen bin. Und es gibt tatsächlich eine Initiative der Bundesregierung, die genau das eigentlich will oder fordert, nämlich dass die Menschen halt einfach nicht in die Innenstadt ziehen, sondern eben aufs Land oder woanders hin. Hauptsache nicht in die Innenstädte der Innenstädte. Ha. Auf jeden Fall gibt es halt irgendwie 1,7 Millionen leerstehende Wohnungen, die man ja auch erstmal bewohnen könnte, bevor man in der Innenstadt wohnt. Ne?
Ja, natürlich, klar, aber das ist natürlich, ich kann nicht in unserer Verfassung, wie soll ich sagen, das Grundrecht der Freizügigkeit propagieren, ne? Oder das auch als europäisches Menschenrecht oder insgesamt als Menschenrecht und dann sozusagen das irgendwie faktisch einschränken. Ne? Also natürlich habe ich dadurch jetzt aufgrund dieses Grundrechts kein Anspruch auf Wohnraum oder irgendwie, aber trotzdem signalisiert es, dass der Staat schon dafür zu sorgen hat, dass ich dieses Grundrecht eigentlich wahrnehmen kann. Ne? Also wenn du es jetzt staats- und rechtsphilosophisch irgendwie betrachtest, und das ist dann schon zynisch.
Ich finde, ne? da trennt sich doch die Spreu vom Weizen. Ob man sagt, die
finanziell.
Na, auch davon, wie du das interpretierst. Weil wenn du sagst, jeder sollte das Recht darauf haben, sich überall frei entfalten zu können, was dann bedeuten würde, dass jeder sich eine Innenstadtwohnung in Berlin leisten können muss. Oder jeder kann nach seinen entsprechenden Befähigungen sich frei entfalten. Was dann halt bedeutet, Innenstadt Berlin für die meisten nicht.
So. Faktisch bedeutet das ja natürlich nach seinen eigenen, wie soll man sagen, die einen selbst limitierenden Faktoren, wie weit die einen kommen lassen, sich zu entfalten. Das ist natürlich klar, aber trotzdem gibt das schon eine Signalwirkung. Ne? Das ist ja genauso wie mit der garantierten Meinungsfreiheit als Grundrecht und so weiter. Das hat ja schon auch Auswirkungen auf Pressepolitik und so weiter, zumindest mittelbar. Ne? Und klar, also das ist ein Staatsziel auch, ne? Und das, finde ich, verfolgt der Staat jetzt nicht wirklich. Ne? Also Wohnraum, Mietraum, Freizügigkeit zu garantieren.
Aber und das ist ja auch. Ich frage nochmal aus demografischer Perspektive, wäre es für den Staat nicht auch essentiell von Bedeutung, Menschen dazu zu bringen, außerhalb dieser Ballungsräume zu siedeln?
Ja, natürlich, aber die bringe ich doch nicht dazu, dadurch, dass ich irgendwo keinen Internetanschluss habe oder indem ich ICE-Anschlüsse einstampfe oder den öffentlichen Personennahverkehr noch weiter krepieren lasse und so weiter. Ne? Also das sind ja auch limitierende Faktoren. Ne? Also eine Freundin von mir, die auch eine Firma hat, die hat jetzt zum Beispiel gerade eine Mitarbeiterin. Auf jeden Fall musste die jetzt wieder aufs Dorf zurückziehen zu ihren Eltern oder irgendwie, und es ist ja einfach nicht möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen. Also geht nicht. Ne? Die hat kein Auto das geht
also
einfach nicht.
Also können wir festhalten, dass der Ansatz mal wieder eigentlich ganz woanders zu suchen ist und nicht an der Frage, ja, wieso müssen die denn unbedingt da wohnen, sondern eher: Wieso können sie nicht dort wohnen?
Ja, du, aber das ist wie gesagt, ich finde diese Diskussion zynisch, weil wir von einem Wohnungsmangel in deinen sogenannten Innenstädten reden, der eine Dimension hat, dass du im Prinzip, weiß ich nicht, wahrscheinlich Berlin ein Fünftel oder ein Sechstel der Bevölkerung leerziehen müsstest aufs Land. Ne? Also das kann ja
nicht sein. Nein, das ist ja, was ich meine. Wir haben ja ein ganz, ganz gravierendes Problem, dadurch, dass gewisse Landstriche einfach perspektivisch entvölkert werden, weil es einfach auch keine Perspektive für die gibt. Und je geringer die Bevölkerung dort ist, die Perspektive ja immer geringer wird, weil du kannst ja kein Infrastrukturprojekt wo durchführen, wo niemand mehr wohnt. Das heißt, du hast einfach einen. Du hast da so gewisse Kipppunkte, so Kippmomente, wenn Zentren, also du hast ja quasi so das System der zentralen Orte nach Kristaller. Die Frage, welche Funktion übernimmt ein Zentrum in einem Bereich? Ne? Und je geringer die Anzahl an Bewohnern in diesem Bereich ist, desto mehr Funktion verliert dieses Zentrum. Also sei es jetzt gewisse Gerichtsbarkeit, sei es jetzt Krankenhäuser und
Daseinsvorsorge und so weiter.
Genau. Und das sind einfach so Momente, wenn solche Schwellen unterschritten sind, wird ein Ort oder ein Raum auch super unattraktiv, um da noch irgendwas zu machen. Und da geht es ja immer rapide so weiter. Und und ich finde, das ist was ganz furchtbar langfristige Probleme nach sich zieht, auch weil du ja im ländlichen Raum dann auch gewisse politische Tendenzen beobachtest, wenn man sich dann auch nicht beachtet und abgehängt fühlt, weil der Raum auch aus wirtschaftlichen Gründen eben wirklich nicht beachtet wird. Ne? Und so weiter und so fort.
Ja,
also das ist eine ganz große, lange, langsam drehende Spirale, die zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen und Problemen führt und die sich mal wieder sehr deutlich zeigt an der Frage, naja, können die nicht woanders hinziehen? Weil warum müssen die denn da unbedingt in der Innenstadt wohnen? Da ist es halt teuer. Und deswegen machen wir jetzt ein Bundesprojekt, um darauf hinzuweisen, dass die Leute ja auch einfach woanders wohnen können, weil da ist ja billiger. Also, weißt du, von der Ecke, ich wollte einfach nur gerade ganz kurz darauf hinaus, dass es so traurig dämlich ist, dass ich schreien möchte.
Wie gesagt, du kannst das den Leuten nicht vorschreiben und dieses Problem wird ja auch schon auf europäischer Ebene angegangen. Ne? Das wird gar nicht so sehr nationalstaatlich betrachtet. Es gibt ja einen Haufen Förderfonds für strukturschwache Gegenden und so weiter, wo wirklich auch Milliarden rausgereicht werden. Ne? Und viele, gerade im Osten auch der Industrie- und Fabrikansiedlungen und so weiter, die werden auch aus solchen Fonds gespeist. Ne? Oder viele Fußballstadionprojekte im Osten Deutschlands sind aus europäischen Förderfonds zusätzlich gespeist worden, die Tourismus fördern wollen und was weiß ich, solche Sachen. Ne? Also da ist schon irgendwie Geld da.
Fußballstadien, die Tourismus fördern. Was denn? Gewalttourismus oder was?
Nein, aber als Veranstaltungsort.
Auswärts!
als Veranstaltungsort zum Beispiel, ne? Ist dann halt schade, wenn man dann wie in manchen geförderten Stadien mitbekommt, dass dann gar nicht die Trucks von den Festivalshows oder von den großen Acts, die da spielen soll, durch die Stadiontore durchpassen oder so. Solche Sachen gab es dann auch. Aber das grundsätzliche Problem ist einfach, dass die Leute auf dem Land dann eben nicht dorthin kommen, wo sie arbeiten müssen. Das ist ja das Problem, diese Ansiedelung. Und wenn sie digital arbeiten sollen, dann haben sie ein riesengroßes Problem mit der Internetgeschwindigkeit oder was weiß ich. Oder wenn sie mal ins Büro kommen müssen. Ich meine, Pendlerpauschale in Deutschland kannst du dich ja nicht beschweren. Ne? Je weiter du zur Arbeit fahren musst, umso mehr Steuern sparst du wahrscheinlich. Ne? Ist natürlich ökologischer Wahnsinn, eigentlich die Leute aus der Stadt rauszutreiben und dann noch dafür zu bezahlen, dass sie wieder zurückfahren. Aber das ist halt das Mobilitätszeitalter. Ne? Klar ist das Deutschland-Ticket da jetzt schon ein Vorteil. Das ist noch lange nicht in dem Topf, wo es kochen soll. Und wie gesagt, dieser Wohnungsmangel in den großen Städten, der hat so eine Dimension, da können wir nicht drüber reden, dass die ganzen Leute irgendwo aufs Land ziehen sollen. Ne? Das ist viel zu viel. Also ich meine, soll ich meine 25 Semester Philosophie in Eisenhüttenstadt studieren oder in Hochdorf bei Weimar oder jetzt mal ganz im Ernst? Das geht klar, ja auch nicht.
Also alleine schon Selbstversorgung ist ja in vielen Orten gar nicht möglich.
Nee, natürlich, da geht es ja weiter. Ne?
Na, also da brauchst du halt einfach ein Fahrzeug, um was zu essen zu kaufen. Ansonsten verhungerst du halt oder musst einen Tag lang spazieren gehen. Ne? Das ist so, bist du ja wirklich wieder in der Jäger- und Sammlergesellschaft angekommen.
Ja, und das ist dann bei einer deutschen Raumplanung, die jetzt nicht darauf aus ist, solche Riesenagglomerationen zu kreieren, die immer noch größere Vororte und noch weiter weg oder so, wo dann der Vorort irgendwann mal 100 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ist, so wie es in USA oder Südamerika ist irgendwie. Das ist raummäßig natürlich in Deutschland nicht möglich, ne? Weil dann hast du dann schon wieder einen Haufen Eingemeindungen und irgendwann ist dann wahrscheinlich Neustrelitz ein Vorort von Berlin, ne? Genauso wie Brandenburg an der Havel.
Also mir ist das Problem halt so ein bisschen vertraut, weil das immer so ein Problem von Querfurt war, tatsächlich. Eine ganze Weile war es nämlich sehr, sehr notwendig für Querfurt, eine Ortschaft nach der nächsten einzugemeinden, um überhaupt eine Bevölkerungsrelevanz aufrechterhalten zu können.
Wie oft du Querfurt in diesem Podcast unterbringst, du bist kurz vor der Ehrenbürgerschaft, da bin ich mir absolut sicher.
Ja, ich hoffe doch. Es gab sogar mal einen Luftangriff auf Querfurt, habe ich das schon erzählt?
Nee.
Naja, kurz vor Einmarsch amerikanischer Bodentruppen war Querfurt unvorbereitet am 11. April 1945 mittags das Ausweichziel einer Staffel von 6 Bombern vom Typ Douglas A-26 der 9. Air Force, die in Naumburg nicht zum Zuge gekommen waren. Sie warfen ihre Bomben in einem Wohnviertel an der Geißpromenade ab, wobei eine Reihe von Häusern zerstört oder beschädigt und 26 Menschen getötet wurden.
Krass.
Aber da war wohl auch ein militärischer Konvoi, habe ich gelesen. Das steht nur nicht auf der Wikipedia-Seite. Naja, nee, also der Punkt ist, Querfurt kämpft halt darum, über 10.000 Einwohnern zu bleiben. So, ja, und das ist alles nicht so einfach. Und deswegen haben sie eine Weile lang wahnsinnig viel eingemeindet. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Dörfer. Und ich dachte, dann liege ich da falsch tatsächlich. Ich dachte, Querfurt ist flächenmäßig eine der größten Städte Deutschlands, weil es einfach so riesig überdehnt ist.
Also Einheitsgemeinden.
Ja, Einheitsgemeindenmäßig. Da ist das komplette Hermannseck, also die Waldfläche gehört da noch mit dazu.
Ja, in Jena ist das so ähnlich. Die haben ja immer gestruggelt mit den 100.000 Einwohnern und dafür ist halt die Studentenschaft besonders wichtig.
Genau, stimmt, da hast recht.
Und da hat man wirklich das Gefühl so, dass das Jenaer Einwohnermeldeamt so bei jeder verkifften Studentenparty so ungefähr jeden Besoffenen irgendwas unterschreiben lässt. So das Gefühl hat man da manchmal. Also da wird schon sehr, sehr offensiv um neue Mitbürger
gebuhlt. Also auch wirklich so aggressiv, dass die Leute nicht in Erfurt wohnen und in Jena studieren. So, also ich habe schon solche Flyer und solche Werbegeschichten und Willkommenspakete und Gutscheine und alles mögliche.
Ja, da wird an die niedersten lokalpatriotischen Instinkte appelliert. Ne? Da wird mit allen Mitteln gearbeitet, nur um eben diese Fördergrenze, also sowohl national Freistaat und EU-mäßig von 100.000 Einwohnern da nicht irgendwie zu unterschreiten. Aber ich glaube, in letzter Zeit war es immer relativ stabil. Aber ich denke, solche Probleme haben viele Städte. Ne? Und das ist in Jena natürlich auch so. Da würden noch viel mehr Leute wohnen, wenn sie einfach den Wohnraum hätten. Ne? Den gibt es aber nun mal nicht.
Jena ist halt wirklich, also Jena ist echt kritisch, was Wohnraum angeht.
Ja, absolut. Und ich meine, die vielen Hightech-Firmen, die da angesiedelt sind oder so, ne, die brauchen, manche Fachkräfte brauchen die beim Vorstellungsgespräch gar nicht anzuquatschen, wenn man da nicht gleich eine Wohnung mit besorgen kann. Ne? Das ist ganz einfach so. Also das ist Klein-München fast sozusagen. Also aber das ist, also ich glaube, das ist was halt für den sozialen Frieden, der bis ganz weit in die gut situierte Mittelschicht reinreicht, absolut tödlich ist. Ne? So diese private Sorge um Wohnraum. Ich meine, es ist schon scheiße, wenn Leute sich um Spritpreis Gedanken machen müssen oder sonst irgendwas, aber um Wohnraum, Familienplanung daran auszurichten, ob ich eine Zweizimmer- oder eine Vierzimmerwohnung habe.
Und ob du es halten kannst, sowas, ne? Das ist ja auch der Punkt.
Ja, ja. Und das kriecht dir wirklich in Mark und Bein und bestimmt deinen absoluten Alltag, ne? Und dein Denken. Und das macht dich wirklich unentspannt. Und das lässt unsere Republik so richtig in die Scheiß-Egal-Stimmung abdriften, ne? Das kotzt mich wirklich an, ne? Und da haben wir halt einen Bundeskanzler, der ja 400.000 Wohnungen, ich glaube pro Jahr sogar versprochen hatte im Wahlkampf. Und wo wirklich gar nichts passiert, ne? Und das ist wirklich zum Kotzen. Also. Muss man ehrlich sagen.
Um nochmal ganz kurz faktcheckmäßig zu dem mit der Fläche zurückzukommen. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn gewesen, den ich erzählt habe. Also kompletter Schwachsinn. tatsächlich ist die Größe, was jetzt mal nicht Großstädte sind, ne, sondern flächenmäßig, ist es Gardelegen mit 632 Quadratkilometern. Das ist die flächenmäßig größte Stadt nach Berlin und Hamburg ist das Gardelegen. Und danach kommt Möckern und danach Zerbst. Also daran merkt man, es ist ein Sachsen-Anhalt-Problem.
Ja, na klar. Also ich meine, vielleicht ist das auch ein Merkmal von strukturschwachen Gegenden, ne? Dass du so große Flächengemeinden, so große Einheitsgemeinden hast. Oder es kann auch ein Spezifikum landespolitischer, bundeslandpolitischer Kommunalpolitik sein. Ne? Das kann natürlich auch sein. Also zum Beispiel inwieweit die Bundesländer, die einzelnen Bundesländer den Zusammenschluss von Gemeinden fördern, ne, mit bestimmten Prämienzahlungen und so weiter und so fort. Das kann auch sein, dass das in Sachsen-Anhalt besonders vorangetrieben wurde und dass deshalb so die Lage ist, das weiß ich nicht.
Die flächenmäßig kleinste Stadt Deutschlands ist?
Flächenmäßig kleinste Stadt Deutschlands? Leutenberg in Thüringen.
Leutenberg. Nee, also ich hätte gedacht, dass Schraplau sehr weit vorne ist.
Wer?
Schraplau kennst du nicht? Schraplau ist auf halber Strecke von Querfurt nach Eisleben.
Entschuldige
also,
bitte.
Also, das, ja, nee, das ist ja spannend, weil da gab es mal einen Raubritter. Naja.
Also wenn ich von Querfurt nach Eisleben mal mit dem Auto unterwegs gewesen sein sollte, da war das garantiert zusammen mit den Elsterglanz-Typen und da habe ich nicht auf Ortseingangsschilder geachtet.
Deswegen dachte ich ja, dass du es vielleicht kennst. Ich finde das interessant, weil tatsächlich ist Orlamünde, ne, das kennst du ja, Orlamünde ist kleiner als das, was du gemeint hast. Kala übrigens auch und Hermsdorf. Mhm. Aber das Kleinste ist tatsächlich, wer kennt es nicht, die Stadt Arnis.
Arnis. Ranis kenne ich.
Arnis ist mit weniger als 300 Einwohnern, die nach der Einwohnerzahl und mit 0,45 Quadratkilometern die nach der Fläche kleinste Stadt Deutschlands. Also nicht nur.
Und die haben Stadtrecht.
Krass. Ja, sie befindet sich in Schleswig-Holstein auf einer Halbinsel in der Schlei.
Ah, okay. In der Schlei, ja.
Ja.
Krass. Na, in der DDR war die kleinste Stadt Teichel. Da kommt mein Kumpel Matze her.
Arnis wurde 1667 von 65 Familien aus dem nahegelegenen Ort Kappeln auf der damals unbewohnten Insel in der Schlei gegründet. Dieser Auszug nach Arnis war ein Akt des Widerstands gegen Detlef von Humor, der die Bewohner Kappelns Ende 1666 in die Leibeigenschaft pressen wollte.
Ach, ich dachte Detlef von Rumor, der nur Quatsch erzählt hat.
Oder Rumohr, weil er so ein Säufer ist.
Okay, wieder was gelernt. Ja, herzliche Grüße nach Arnis.
Ja, aber Arnis hatte seine Blütezeit Mitte des 19. Jahrhunderts mit 88 Handelsschiffen und über 1000 Einwohnern.
Okay, na gut, das ist ja wahrscheinlich so ähnlich wie bei einer Hansestadt, ne? Die haben das Stadtrecht dann wahrscheinlich gehabt, weil sie wohlhabend und wichtig waren, irgendwie. Das ist ja bei einer Küstenstadt gar nicht so unwahrscheinlich. Interessant.
Im Zuge der 1934 unter den Nationalsozialisten durchgeführten Änderung des bis dahin geltenden fortschrittlichen preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes wurde aus dem Flecken Arnis die Stadt Arnis, was sich aus dem Umstand ergab, dass zunächst alle Flecken das Stadtrecht auf Probe erhielten. Dieses musste der Regierungspräsident bestätigen, der es im Fall von Arnis mit Hinweis auf die städtische Struktur des Ortes auch tat. Auf diese Weise profitierte Arnis von einem Gesetz, das ein Element der nationalsozialistischen Gleichschaltung war.
War das wirklich erst in 30er Jahren dann? Ach so, okay. Ich dachte, die haben das Stadtrecht schon, was weiß ich, wie viele 100 Jahre. Mhm. Krass.
Das ist natürlich schon wieder bitter, diese Geschichte, ne?
Also ich wusste bis eben noch nicht mal, dass es Arnis gibt.
Die haben einen riesig großen Wikipedia-Artikel, meine Güte.
Da ist ja kein Problem, einen großen Wikipedia-Artikel zu haben. Musst du nur Zeit haben. Musst du
deinen eigenen Namen eingeben. Hast du eigentlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag?
Nee, also sowas liegt mir völlig fern, sowas selber zu schreiben und für andere Leute scheine ich nicht so wichtig zu sein, dass das bis jetzt irgendjemand gemacht hätte.
Kann mal jemand einen Artikel für Mike Weichert schreiben? Das ist ja peinlich. Weil wenn man, also Markus hat einen, ne?
Ja, der ist ja auch der Sänger.
Ja, und? Aber ich finde das sehr lustig, wenn man deinen Namen eingibt bei Wikipedia, kommt man nach euren Alben, ne? Kommt man als erstes auf Franz Beckenbauer.
Hä? Ja.
Mhm. Keine Ahnung warum. Also, wenn man dich eingibt.
Ich habe lange nicht mehr so eine Google-Masturbation betrieben.
Wenn man dich eingibt, bekommt man als erstes Heaven Shall Burn und als zweites Alexander Prinz.
Du bist ein Appendix mittlerweile bei mir. Das ist untrennbar miteinander verbunden.
Möchtest du Arnis jetzt auch noch sehen? Soll ich dir das kurz mal zeigen, damit du dir das vorstellen kannst? Weil es sieht auch sehr.
Ich glaube, das ist vom Unterhaltungswert im Podcast.
Das kannst du ja auch cutten. So. Ich will es dir nur mal zeigen, weil es echt cool ist.
Na komm, zeig's mir mal. Ach ja, das ist aber wirklich schön gelegen.
Na ach, siehste, ich zeig dir doch keinen Quatsch.
Wirklich jetzt?
Arnis sieht super gut aus. Da hätte ich richtig Bock, mal vorbeizufahren.
Super gut. Also, wenn wir das nächste Mal in Richtung Wacken unterwegs sind. Da sind wir da aber auf jeden Fall dort, oder? Hübsch.
Na, es ist schon ein Stück weiter weg. Da musst du durch Schleswig, musst du durch.
Ach, okay, ne, da kann ich ja, wenn ich meinen mal wieder einen Kumpel in Holing steht, Husum da oben die Ecke besuche, dann bin ich da.
Husum ja, ist auch sehr süß.
Husum aber, ist auch süß, also, ja.
Aber ich muss sagen, jetzt wo ich das gesehen habe, mache ich da auch mal einen Abstecher hin.
Apropos Abstecher, erzähl doch mal von deinem Ungarn-Trip.
Apropos abgestochen werden. Wie war's denn in Ungarn? Nein, war schön. Also wir haben ja so eine kleine nicht Urlaubsfahrt, sondern eine kleine Geburtstagssause.
Was hat Viktor Orban so erzählt? Hat er euch gut behandelt?
Sehr interessant übrigens, wenn du da als Partytourist hinfährst, kriegst du gar nichts mit. Da ist alles cool.
Hm.
Wenn du aber als Kultururlauber dahin fährst, dieses Jahr war ich ja schon mal da und deswegen habe ich gesagt, fahre ich nochmal als Partytouristin.
Achso, du warst jetzt in komplett anderer Funktion dort.
Okay. Ich war in einer komplett anderen Funktion und war überrascht, dass man in einer halben Woche so wenig von einer Stadt sehen kann. Aber ich hatte ja vorher wirklich alles eigentlich abgegrast, was ich sehen wollte. Deswegen war's okay. Mhm. Du kriegst das nicht mit. Und wenn du als Kulturbesucher unterwegs bist, siehst du beispielsweise, dass an Häusern von interessanten Persönlichkeiten von nationalem Interesse so Kränze niedergelegt sind. Also so historischen Persönlichkeiten, mhm, ne? und Tafeln angebracht sind. Und dass da, also für den nationalen Geist wird da schon einiges getan in Budapest. Muss man sagen. Und vielleicht habe ich mir auch eine Persönlichkeit ausgesucht, die damit zusammenhängt. Für nachher.
Herrn P. Töffi.
Nee. Ich schwanke noch.
Okay.
Ich schwanke noch. Also vom Wochenende meine ich.
Ja, nee, du hattest damals, ich erinnere mich, du hattest von deinem vorletzten Ungarn-Trip, da hattest du erzählt, dass man es halt merklich gesehen hat, ne, welche Museen so gerade das Orban-Narrativ unterstützen, was die von der Ausstattung haben und wie andere zu kämpfen haben. Ja, ja, okay, da erinnere ich.
Das Nationalmuseum ist picobello aufgemotzt. Und der Bereich der Zeit des Nationalsozialismus ist verschwindend non-existent.
Okay. Nothing happened.
Ja, genau, wie bei den meisten deutschen Unternehmen.
Ja, gut, es ist krass. Krass, ja. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal in Budapest selber, also jetzt mal außerhalb jetzt von der Tour irgendwo gespielt, da sieht man ja meistens nur den Club irgendwie.
Also ich muss sagen, ich liebe die Stadt sehr. Das ist wirklich ein toller Ort. Mit vielseitigen Angeboten, also ist halt auch eine sehr lebendige Stadt, gerade weil es eben so ein Hotspot ist. Ich würde sagen, diese Stadt ist auch erstaunlich queer dafür, dass es unter Viktor Orban stattfindet.
Ja, es gibt, glaube ich, das ist ja in der Türkei ähnlich, ne? Also wenn du in Istanbul bist oder so, das ist ja so eine weltoffene Multikulti-Stadt, also das kriegst du da gar nicht so auf die Kette, dass das da also mit dem Bild, was man sich da irgendwie so einbildet, aber wie gesagt, also jetzt so gerade Partytourist in Budapest habe ich null Erfahrung, also wirklich null. Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Wie viele Leute wart ihr? Vier, ne?
Neun.
Neun? Ah, okay.
Naja, also das waren schon.
Du hast ja nur mal ein Foto geschickt, unterwegs. Da habe ich nur vier Leute gesehen, deswegen.
Okay. Die anderen lagen gerade irgendwo in der Ecke.
Na klar, also hier quasi Palinka von morgens bis abends oder was?
Tatra-Tee.
Tatra-Tee, was ist denn das?
Kennst du Tatra-Tee?
Das klingt aber eher nach Slowakei, oder?
Ja, ja, das ist auch nicht, das ist jetzt nichts Ungarisches, aber das ist was, wenn ich in den Osten fahre, was ich immer kaufe, weil das gibt's in Deutschland nicht. Und wenn du es hier bei Amazon bestellst, kostet die Flasche, glaube ich, 50 Euro. Und da kriegst du, also in Ungarn kriegst du es umgerechnet für 37 oder so. Und da gibt es in aufsteigenden Zehnerabschnitten halt entsprechend mit unterschiedlichen Geschmäckern.
Sind das so Taschenrutscher oder was?
Nee, das sind große Flaschen, das ist Teelikör.
Aha.
Also den hochprozentigsten, den ich mir jetzt mitgenommen habe, der hat 72.
Fuck.
Und du kannst.
Dann nimmst du als Grillanzünder oder was machst du damit?
Du kannst das wirklich trinken. Das ist. Mhm. Das fällt nicht so schlimm auf, aber wenn wir bei Palinka sind, na klar, die brennen den alle selber und dann hat er dann 80 Umdrehungen plus. Ja, dann. Nee, war schon doll. Also ich bin auch noch ganz schön angeschlagen tatsächlich.
Nö, aber hast dich mal erholt, ja? War gut oder konntest du die Arbeit nicht sein lassen?
Nee, also ich war schon nur im Partymodus. Ne? Ich würde jetzt nicht so weit gehen und das Erholung nennen. Also am schlimmsten war tatsächlich der Moment, als es lief natürlich die ganze Zeit nur Scooter oder so, ne? Muss man sich ja so vorstellen. Man war halt komplett auf diesem Niveau unterwegs. Oder halt, ne, so die Eurodance und so ein Kram.
Sehr cool.
Und dann, warum auch immer, hat es irgendwie Majesty von Blind Guardian in die Playlist geschafft. Und leider in dem Moment kommt dann der Metalhead dann doch durch und dann musste ich das komplette Lied lang durchheadbangen. Und dann kam auch noch irgendwas von Cradle hinterher, wo ich dann auch noch, und seitdem tut mir einfach mein kompletter Körper weh.
Nichts Gutes mehr Moment, gewohnt, ne?
Nee, genau. Das ist nämlich der Punkt, weil man nicht mehr so viel headbangt.
Ja, weil du auf Konzerten nur noch laberst und nicht headbangst.
Das stimmt.
Das ist irgendwie, da ist das Phantom ein bisschen verloren. Aber das ist mit dem Alter so. Irgendwann stehst du wie ich hinten an der Bar und bist nur noch am Meckern.
Naja, da bin ich ja auch schon.
Ja. Na, dann ist ja gut.
Nee, aber wir haben ein paar schöne Locations besucht. Ich kann euch aber jetzt allen hier nicht in Gänze erzählen, wie die heißen oder wie wir da gelandet sind. Das verschwimmt alles ein bisschen.
Na, Hauptsache, du warst immer dann irgendwie wieder rechtzeitig in der Unterkunft. Dann
ich schon. Ich kann hier nicht für alle sprechen.
Okay, naja, gut, da reden wir mal nicht weiter. Kommt gerade hier so ein Hangover-Feeling irgendwie ein bisschen auf.
Das war aber die Ansage. Das war die Ansage an meine Jungs.
Ach so, na gut.
Hangover-Party in Budapest. Das war wirklich, weil man es ja sonst nicht macht. Ich dachte mir, ich mach's, bevor ich 30 werde, möchte ich das einmal machen.
Ja. Na, in eurem Alter, sei es euch gegönnt, ihr seid ja kaum schon strafmündig.
Der Älteste, der dabei war, ist 40, Mike.
Oh. Siehst du, selbst da wäre ich alt gewesen. Naja.
Deswegen habe ich dich auch nicht eingeladen. Das ist der einzige Grund, weil ich mir gedacht habe, der Mike, der würde, glaube ich, leiden. Weil es, glaube ich, so nüchtern das alles mitnehmen.
Du, ich weiß gar nicht, ob ich dir da auf die Anfrage geantwortet hätte. Ich hätte dir am Telefon einfach meine Frau gegeben und da hättest du dir mal anhören, was die dazu zu sagen hat. Ob nach 3-4 Wochen Sommertour, von denen ich gerade wiedergekommen bin, ob das da so angezeigt ist, dass ich dann jetzt auf eine Sauftour nach Budapest fahre. Und mein, ich glaube, mittlerweile fast 30-jährigen Straight-Edge-Streak da killen sollte. Ich weiß nicht, nee.
Das hätte ich ja nicht von dir erwartet. Die Frage ist nur, hättest du es überlebt, es nicht zu tun?
Du, glaub mir, ich hab schon auf Partys überlebt. Also da, weiß ich nicht, war ich kurz davor, mir selbst eine Lobotomie zu verpassen, um nicht irgendwie durchzudrehen oder um da halbwegs das Niveau zu erreichen, auf dem man da überleben kann. Aber egal, welche Person hast du mir heute mitgebracht?
Tatsächlich, Mike, geht es um eine Person, die gar nicht so unbekannt ist. Vermutlich dir nicht und vermutlich Leuten nicht, die sich mit Geschichte auseinandersetzen und vermutlich auch Leuten nicht, die mit Ungarn was zu tun haben.
Hoffentlich kenne ich die.
Nee, tatsächlich geht's mir, den Safe, kennst du den, Safe, geht es mir um den letzten Admiral, beziehungsweise sagen wir es mal so, den letzten Befehlshaber der K&K Kriegsmarine. Mir geht's heute um Miklos Horthy.
Miklos Horthy, könnte ich dir jetzt nichts erzählen oder irgendwie sowas.
Auch deswegen, weil er als Person unter Viktor Orban eine interessante Uminterpretation erfahren hat. Miklos Horthy war der Verweser Ungarns nach dem Zusammenbruch des alten Europas, sage ich jetzt mal. Es gab da eine Phase im Jahr 1919, wo Ungarn, ich weiß gerade nicht, 5 verschiedene Staatspräsidenten hatte, ich weiß nicht, also die hatten nochmal eine andere Bezeichnung. Seine offizielle Bezeichnung war, glaube ich, Reichsverweser. Und das hatte er inne tatsächlich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da kannst du dir schon mal die Frage stellen, was bedeutet das denn, wenn man von 1920 bis 1944 das Land leitet? So, an und für sich sehr interessante Persönlichkeit, eben wegen dieser militärischen Karriere auch, ne, dass man sozusagen in dieser alten Doppelmonarchie noch eine so wichtige, so einen hohen Rang erreicht hat, bevor man dann in diesem Einzelstaat dann daraus einen Nationalstaat oder so formt. Was natürlich aber auch mit der politischen und persönlichen Einstellung zusammenhängt. Ne? Also das zeigt natürlich, also du wirst ja kein Vizeadmiral, wenn du nicht ein gewisses Mindset hast, möchte ich noch sagen. Ne?
Ja, ja, okay.
Also es gab eine Räterepublik in Ungarn, 1919, deswegen ist eben auch diese Menge an schnell durchlaufenden Staatschef, sage ich jetzt mal, und er war Teil der Gegenregierung und hat dann gegen die Räteregierung gekämpft, ne? Und okay. War dann auch, glaube ich, einer der Kommandanten der Truppen, die dann Budapest erobert haben. Da kam es dann schon zu dem sogenannten Weißen Terror, was wohl auch so ein offizieller Begriff ist. Kennst du den? Weißer Terror? Das ist so eine Gegenbewegung gegen sozialistische oder revolutionäre Bewegung. Im Zuge dieser Eroberung sozusagen Budapest oder der Besetzung Budapests wurden da halt schon Kommunisten, Sozialisten und Juden über die Klinge geschickt. Das ist eine Frage, die wohl nicht ganz geklärt ist historisch, inwieweit der das veranlasst hat oder nicht. Fakt ist, dazu findet man selbstverständlich nichts im Nationalmuseum.
Aber warum hat er nur bis 44, ist er da gestorben?
Also um diese Frage vorzugreifen, der wurde dann von der SS eingesackt. Der wurde dann von der SS eingesackt und zwar im Zuge des Unternehmens Panzerfaust, weil er die Waffenstillstandsverhandlungen mit der Roten Armee gestartet hat.
Ach, okay. Ja, das ist ich glaube, da lag bei meinem Opa mal so ein Lanzerheftchen rum. Das ist der Heini, den haben die auch nach Deutschland geschleppt dann, ne?
Genau, richtig, nach Bayern.
Ja, aber mit dem Namen konntest du es jetzt nicht ver-, aber ja, Unternehmen Panzerfaust. Stimmt, da gibt's, glaube ich, ein Lanzerheftchen dazu oder irgendwie. Das hatte ich mal ins Altpapier dann gegeben. Aber nochmal vorher drin rumgeblieben. Ja, alles klar. Okay, das habe ich schon mal gehört. Ja, und ich konnte jetzt nur 44 nicht irgendwie so einen Cut da zuordnen, warum da jetzt 44 nur an der Macht war.
Ah, okay. Also auf jeden Fall ist es so, dass die Politik von ihm, und deswegen hat er sich eben auch nur Reichsverweser genannt, seine Politik war die Wiederherstellung des Zustands vorher, ne? Also vor dem Frieden von Trianon. Zum Frieden von Trianon, ich glaube, der war rein flächentechnisch noch krasser als der Versailler Vertrag. Also die haben, glaube ich, wie viel war denn das? Die Hälfte des Ursprungs Ungarns verloren, abgetreten oder noch mehr. Zwei Drittel des Vorkriegsterritoriums von Ungarn wurde durch den Frieden von Trianon, den er übrigens unterzeichnet hat, abgetreten. So, das ist deswegen interessant, weil diese Politik auch von Viktor Orban verfolgt wird. Ne? Dieses Nem-Nem Soha, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich habe da mal einen sehr spannenden Beitrag bei Arte darüber gesehen. Auch das strebt Viktor Orban an. Wenn man drüber nachdenkt, bedeutet das, dass der gegen diverse europäische eigenständige Länder Krieg führen müsste. Also in der Slowakei beispielsweise gibt es da so Unterwanderungsbewegungen, könnte man fast sagen, und so Grenzstreitigkeiten zwischen den Ultranationalisten. Das ist also ganz eine bei uns sehr unbekannte Geschichte tatsächlich, mit der man sich mal auseinandersetzen kann.
Interessant.
Es ist ein Rabbit Hole, in das man ganz tief reinstürzen kann tatsächlich. Also Frieden von Trianon, Nem-Nem Soha und Viktor Orban, das alles im Zusammenhang sehr interessant. Sehr interessant. Jedenfalls, aufgrund dieser nationalistischen Politik, würde ich jetzt mal behaupten, hat er sich relativ lang gehalten. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass er halt sehr schnell sich mit Italien zusammengetan hat in den 30er Jahren, politisch, faschistischen Kräften in Österreich und auch mit Deutschland kam man dann ganz eng zusammen. Beispielsweise ist der, ne, wieder etwas für dich Mike, der Kreuzer Prinz Eugen.
Prinz Eugen, oh ja.
Wurde von seiner Frau getauft.
Okay, ich glaube, Prinz Eugen war Admiral Hipper-Klasse, wenn ich mich nicht irre. Das war schon ein ganz schöner Kracher. Ich glaube, ein schwerer Kreuzer.
Ja, ein schwerer Kreuzer, genau.
Ja, ja. Ich glaube, wir haben sogar mal ein T-Shirt gehabt, wo wir den drauf hatten, allerdings mit einer Arbeiterflagge verziert. ja, krass. Krass.
So, und diese enge Zusammenarbeit zwischen ihm und den faschistischen Kräften in Mitteleuropa hat natürlich dann dazu geführt, dass Ungarn dann dem Drei-Mächte-Pakt beitrat und dann im Endeffekt Teil der Achsenmächte geworden ist. Also das ist alles seiner revisionistischen Agenda zu verdanken. Und hat im Endeffekt, die Politik, die Innenpolitik, die er geführt hat, ist vergleichbar, ne, mit Dingen, die in anderen faschistischen Staaten passiert sind. Also beispielsweise gab es dann die Verschwörung oder die Geschichte, die dann aufkam oder benutzt wurde, dass es die Juden gewesen seien, die eben diese Räterepublik ausgerufen hätten, ne? Also diese Verbindung zwischen Bolschewisten und Juden, die gab es, glaube ich, in der Sowjetunion auch, ne? Also dass man damit sozusagen so eine Verbindung, das Feindbild aufbauen konnte. Hier, die sind quasi, die Juden haben den Staat unterwandert und hängen mit der Sowjetunion unter einer Decke und so weiter und so fort. Ne? Also typische antisemitische Verschwörung zum Reinschließen im Inneren und zum sukzessiven Aufbauen einer faschistischen Diktatur. Anders kann man es eigentlich nicht sagen.
Krass.
Das sind halt so Dinge, die sind bei uns, glaube ich, gar nicht so groß bekannt. Und die werden in Ungarn auch immer weiter verklärt. So, und man muss auch wirklich sagen, dass die jüdischen Truppen oder also zumindest jüdische Beamte oder der Staat per se, ich weiß jetzt nicht, da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber Fakt ist, dass aus den ungarisch besetzten Gebieten Juden deportiert wurden. Ja. Also zumindest wurden sie nach Galizien verschickt, wo sie dann von Deutschen übernommen wurden.
Nach Galizien?
Genau. Wo sie dann sozusagen von den Deutschen übernommen wurden. Allerdings haben sie...
Ja, warum wurde der von der SS überhaupt abgesägt?
Naja, weil der wollte ja... Der hat sich gegen ein weiteres Aufrechterhalten der Verbindung mit Deutschland dann 1944 dann entschieden.
Okay.
Na, und zwar im Oktober, 15. Oktober 1944. Und deswegen gab es ja das Unternehmen Panzerfaust.
Ja, ja, ja.
Okay. Wo SS-Truppen eben ganz gezielt ihn dann entfernt haben, um eine Marionette quasi für sich einzusetzen.
Aber ein interessantes Beispiel dafür, wie jetzt so für heutige politische Narrative so Persönlichkeiten wieder aus der Mottenkiste geholt werden und uminterpretiert werden, ne?
Also
beziehungsweise oder Aspekte überbetont werden und dadurch Verzerrungen entstehen und sowas, ne? Also so kommt es mir jetzt vor, wenn du das so erzählst, immer mit den Bezügen zu Orbán und so.
Also Viktor Orbán hat ganz klar den Aufbau Hortis als ungarischen Held als Teil seiner Politik betrieben. Weil eben auch diese Wiederherstellung der Größe Ungarns ein Kernmotiv seiner Politik ist. Er hat ihn auch als Ausnahmestaatsmann bezeichnet 2017. Und damit ein Staatsmann, der aktiv mit Hitler verbündet war und aus der Politik seinen Vorteil zog und auch eine faschistische Gesellschaft etabliert hat in Ungarn mit antisemitischen Inhalten und auch
erinnert so ein bisschen an Putin und Stalin, ne? So das neu entdeckte Verhältnis da. Krass, krass. Also war mir jetzt nicht so... bei mir ist hängen geblieben, seine Frau hat Prinz Eugen getauft. Das
habe ich mir gedacht, ja, letzter Flottenbefehlshaber der K&K-Monarchie. Tatsächlich habe ich mir das auch deswegen gemerkt.
Ist nah dran, eins meiner Lieblingskriegsschiffe zu sein.
Da denk mal drüber nach.
Gut, das ist also...
Das ist doch politisch verbrannt, dieses Kriegsschiff.
Ohne, ohne Begeisterung. Das ist halt das Ding, das war eben nicht verbrannt. Das war die letzte, der letzte große Pott sozusagen, der noch übrig war von der Kriegsmarine irgendwie. Weißt du überhaupt, wo das Wrack liegt, wo der untergegangen ist?
Also gibt's das doch nicht mehr?
Nee.
Wo denn?
Kommst du nicht drauf? Südpazifik, Marshall Islands.
Ach, haben sie das mit bei den Tests verwendet dann, oder wie?
Ja, genau. Der ist, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, den haben sie nach dem Krieg verlost. Also zwischen den Siegermächten sozusagen. Und da ist es an die Amerikaner gefallen und die haben da so mit dem Ding rumexperimentiert. Also war ja auch die Ingenieurstechnik und so für die interessant. Ja, irgendwann haben sie dann ein oder zwei Atombombentests mit dem dann da unten gemacht. Ja, und da ist er dann untergegangen. So viel weiß ich jetzt dazu, damit ich jetzt zum Schluss des Podcasts auch noch mal was Erhellendes erzählt habe.
Das Flaggschiff der japanischen Marine, wie viele Atombombentests hat das überstanden?
Welches war das Flaggschiff? Die Yamato, ne? Oder die Musashi? Ich glaube, die Yamato war das. Aber die ist doch im Kampf untergegangen.
Na, hatten die nicht so ein, also ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet, aber ich hatte da über diese Tests mal eine Dokumentation gesehen und da ging es irgendwie um ein japanisches Kriegsschiff, das irgendwie nicht klein zu kriegen war.
Ja, das wird ja auch heute noch von irgendwelchen Leuten, die sich da was drauf einbilden, auf die Glorie der deutschen Kriegsmarine, dass die Bismarck sich auch sozusagen selber versenkt hat, obwohl sie quasi schon hohl geschossen war, aber halt irgendwie nicht untergehen wollte, weil es halt ingenieurtechnisch so gebaut war. Aber das weiß ich jetzt nicht genau bei den Japanern. Aber vielleicht war dann nach der Yamato irgendein anderes, das Flaggschiff.
Nee, da habe ich mich vermutlich namentlich gehört. Das war nämlich die Nagato.
Nagato, okay.
Die Nagato. Ja, und die Prinz Eugen, genau.
Ja, also schon, das war schon auch ein Japaner haben schon, also da muss man, die genau, Japaner haben ja auch eine Macke gehabt, ne? Also dagegen war selbst, also jetzt nicht Spielzeug oder so, aber die Musashi und Yamato, die war ja noch größer und schwerer als Bismarck und Tirpitz.
Die Nagato hat einfach so einen Atombombenabwurf einfach unbeschadet überstanden und die mussten direkt unterhalb des Schiffs eine Atombombe zünden, dass das Ding mit Wasser verläuft. Mhm. Also es ist einfach gekentert. Es ist nicht gesprengt worden. Es ist einfach nur gekentert mit der Zeit. Also auch über wie viele Tage? Über einige Tage ist es mit Wasser halt sukzessive vollgelaufen, mehr nicht.
Da holst du dir als Schiffsbauingenieur dann, glaube ich, schon einen drauf runter, ne, wenn du das Ding projektiert hast. Ja, naja, zweifelhaft darum. Ich meine, was nützt das, wenn du jetzt da, ich sag mal, neben einer Atombombenexplosion stehst, also das kriegt ja dann von der Besatzung keiner mehr mit, ob das untergeht oder nicht, sagen wir es mal so. Krass. Aber diese Schiffe ist schon Wahnsinn. Ich meine, im Vergleich zu einem heutigen Containerschiff oder so sehen die eigentlich eher klein aus, ne? Die waren ja halb so lang wie die heutigen größten Containerschiffe oder irgendwelche Supertanker, aber hat trotzdem schon geknallt. Muss man sagen.
Hast du mir eigentlich jemals erzählt, warum du so begeistert bist von Schlachtschiffen?
Also ich bin halt immer der Meinung, irgendwie so diese menschliche Natur, die widerspiegelt sich in dieser Kriegsmaschinerie am meisten irgendwie. Also ich bin immer der Meinung, wenn man so ein Kanonenrohr guckt, da erfährt man mehr über die menschliche Natur, als wenn die hier 40 Bände von irgendwelchen Romanen oder Enzyklopädien liest oder so diese vorantreibende Kraft durch die Menschheitsgeschichte hinweg oder irgendwie, das war leider immer Krieg. So, das ist die menschliche Natur. Eroberung, erobert werden, auslöschen, aufsteigen, niedergehen, so diese Gezeiten. Das ist irgendwie, und das ist halt unweigerlich mit Kriegsmaschinerie verbunden und Schlachtschiffe sind nun mal die größten Kriegsmaschinen, die es gab oder gibt, ne? Solange der Todesstern noch nicht zusammengeschweißt wird. Ist es halt so, wahrscheinlich fasziniert mich das am allermeisten, deshalb so sehr, ne? Und ich bin da nun wirklich nicht auf irgendwelche Nazi-Schiffe festgelegt, um Gottes Willen, also es ist ja auch beeindruckend, was die Royal Navy und die Amerikaner oder so da am Start haben.
Und was sagt das über die menschliche Natur aus, dass dass die Yamato oder die Musashi niemals das getan haben, wofür sie eigentlich geschaffen wurden. Nämlich ein direktes Duell mit einem anderen Großkampfschiff.
Na, das ist ja das Fleet in Being-Konzept. Ne? Das war ja bei der Tirpitz nicht anders. Die waren so gefährlich und im Prinzip so unbesiegbar im direkten Kampf, dass die allein durch ihre Anwesenheit die gegnerische Flotte gelenkt haben. Wenn die irgendwo ausgelaufen sind, sind alle Geleitzüge, alle anderen Kriegsschiffe, haben so einen riesen Bogen drumherum gemacht, dass du da quasi wie mit Penicillin in so einer Schimmelpilzschale immer Flächen reinhalten konntest. Ne? Und die sind halt ja auch wirklich nur mit schierer Übermacht und Glückstreffern zu besiegen gewesen, ne? in der damaligen Zeit. Aber natürlich war auch damals schon die Zeit von solchen Riesenpötten dann eigentlich vorbei. Ne? Also das war ja so die allerletzten Auswüchse, so rein strategisch war das ja schon eigentlich Schwachsinn, mit so einem Ding loszufahren. Ne? Und in der heutigen Zeit von Marschflugkörpern und perfektioniertem U-Boot-Krieg und Wasserdrohnen und was weiß ich alles, ist das ja noch größerer Schwachsinn. Ne? Also wenn theoretisch ein Raketenschnellboot ein 300 Meter langes Schiff kaputt machen kann, ne? Oder das hast du ja bei der Moskwa gesehen, der Raketenkreuzer, der dann mit irgendwelchen selbstprojektierten ukrainischen Raketen zusammengeschossen wurde. Das ist halt, die Zeiten sind dann vorbei. Die kann man halt nur bei absoluter Überlegenheit irgendwo dann hinstellen. Ne? Anders ist es ja mit Flugzeugträgern und so weiter auch nicht. Aber jetzt direkt in einem Seegefecht kannst du das nicht gebrauchen heutzutage. Aber trotzdem natürlich wahnsinnig beeindruckend, so als Ingenieurleistung einfach. Ne? Und dieses Nevis Pacem Parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Das stimmt ja immer, ne? Die hochgerüstetsten Staaten sind die wahrscheinlich am sichersten leben auf der Welt. Das ist eine traurige Erkenntnis. Sagen ja heute noch viele Leute, ja, warum hat damals die Ukraine die Atomwaffen abgegeben oder so, ne? Da wird immer außer Acht gelassen, dass die Kontrollzentren von den Atomwaffen eh in Russland waren. Die hätten ja damit nichts, kann ja keiner hingehen und mit dem Hammer auf so eine, was weiß ich, SS Satan draufhauen, ne? Aber ist eine traurige Erkenntnis. Wer hochgerüstet ist, lebt im Frieden. So funktionieren die Menschen. Vielleicht ist es diese Einsicht in die menschliche Kultur, die mich interessieren lässt für sowas.
Ich verstehe das aber mit diesem, also ich meine, ich bin ja auch nun Liebhaber von Schiffen, aber nun aus Holz. Das ist ja wirklich so dieser Cut, sobald es der Rumpf nicht mehr aus Holz ist, finde ich es nicht mehr so interessant. Das ist ganz
echt seltsam. Und bei mir geht es gerade los, wenn so die ersten genieteten und gepanzerten Dinger, selbst wenn da noch ein rauchender Schornstein oder ein Segel drauf ist, das finde ich dann wiederum ab da interessant. Naja, dann knüpfen wir ja nahtlos aneinander an, das ist doch schön.
Da ist die gesamte nautische Geschichte abgedeckt, vom Einbaum bis
zu dem, was da noch kommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, mein Guter. Schön, dass du hier quasi in deiner ersten ernstzunehmenden Aktion nach deinem Budapester Partywochenende mit mir geredet hast.
Das ist selbstverständlich. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Dünnes von mir gegeben, weil
wie gesagt,
Körper und nicht. Geist noch nicht ganz wieder synchronisiert sind bei mir, aber
nee, beim nächsten Mal dann. Na okay, dann synchronisiert dich mal weiter, ne? Mach's gut, mein Guter.
Macht's gut, tschüssi.
Ciao.
Also da trennt sich doch die Spreu vom Weizen.